Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Fokus Israel. Heute mit dem spannenden Thema: Hat Israel eine Strategie? Fragezeichen. Lieber Asaf, herzlich willkommen in unserem Studio. Du bist wieder zugeschaltet. Manche Leute fragen uns ja, sitzt ihr eigentlich physisch in einem Studio zusammen jedes Mal und produziert? Ja, das haben wir am Anfang. Da saßen wir oft zusammen, beziehungsweise einen Tag, sehr lange so. Und jetzt erlaubt es uns die Technik, dass wir auch anders kommunizieren können. Deswegen sage ich Hallo Asaf aus der Ferne, aber du bist mir mit einer Stimme ganz, ganz nah.
In unserem virtuellen Studio, ja. Und wir sehen einander.
Wir sehen auch. Ja auch einander.
Wir quatschen auch erstmal wie zwei ganz normale Menschen,
ja.
Mit zwei Freunden, ganz normal quatschen, ja. Wir erstmal rein privat.
Rein, ja. Privat, ganz genau.
Und trinken den Kaffee zusammen, ja. Bevor wir irgendwas starten.
Richtig.
Von daher, wir sind froh, dass wir nicht die ganze Strecke immer fahren müssen und trotzdem die Möglichkeit haben.
Ja, ganz genau. Und ich danke dir, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst und uns heute in dieses spannende Thema, was ja top aktuell auch ist, denn du wirst uns da hineinnehmen. In der Presse geht es ja rauf und runter, egal ob in Deutschland, USA. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen, die NZZ berichtet, die Zeit. Alle machen sich Gedanken über Israel. Hat Israel eine Strategie? Ein Jahr dauert jetzt schon dieser Krieg. Netanyahu wird vorgeworfen, ja, er hat mehr eine Taktik, eine Kriegstaktik, aber nicht wirklich eine Strategie. Also soll heißen, ein Plan, nämlich das, was will Israel langfristig, das wird irgendwie nicht richtig deutlich. Ja, die militärische Leistung, die ist enorm an den verschiedenen Fronten, aber was ist wirklich das Ziel? Und du hast das Thema mitgebracht, Asaf, jetzt reden wir drüber. Kann man das so sagen, dass Israel keine Strategie hat?
Das ist auch... Es ist nicht nur, dass man sich Gedanken darüber macht, es ist im Normalfall eine Kritik. Es ist eine Kritik an einer Annahme, die schon stattgefunden hat, nämlich, dass Israel keine Strategie hat, selbst nicht weiß, wohin es möchte und nur beschäftigt ist mit militärischer Taktik. Da sind wir uns alle einig, auch die weltweiten Medien sind sich auch einig. Da militärisch hat Israel seine Stärke, seine mythische Stärke, fast mythologische, wiederhergestellt in diesem Jahr, im Vergleich auch zu allen Kriegen gegen terroristische Organisationen, auch von viel größeren Mächten wie den USA und Alliierten. Da hat Israel gezeigt, oh, die können was. Und diese Kritik, die gibt's auch in Israel. Die gibt's sogar an erster Stelle in Israel. Meistens unter Regierungskritikern oder Journalisten, die nicht auf der Seite der Koalition stehen und sich einen Wechsel wünschen. Und sie kommen mit der Aussage, wenn wir das vergleichen, ja, Israel hat eine super... Vergleichen wir, das ist jetzt mein Vergleich. Wir haben ein super Motorboot. Wir können total am schnellsten fahren im See und alles Stunts machen, wie wir wollen, besser als alle anderen. Aber wir wissen gar nicht, wohin wir wollen. Also nur rumfahren. Irgendwann ist der Sprit aus. Und was wollt ihr eigentlich? Wo ist euer Ziel? Ja. Und das kann man aber so sehen, nur wenn man den 7. Oktober ohne Kontext sich anschaut, denke ich. Der Angriff vom 7. Oktober, der Anschluss der Hisbollah am 8. Oktober mit dem Beschuss, das hat eine lange Vorgeschichte, eine jahrzehntelange Vorgeschichte und kommt nicht ohne Zusammenhang. Und da müssen wir es daran messen. Verstehst du, die Hamas, was wollte die Hamas am 7. Oktober? Was denkst du?
Genau, es geht nicht nur jetzt auf die punktuelle Reaktion auf diesen Terroranschlag des 7. Oktober, sondern es geht um den ganzen Kontext. Das hast du schon angedeutet. Hamas hat ja in ihrer Charta ganz klar zum Ziel die Vernichtung Israels.
Ja, aber glaubst du, sie dachten am 7. Oktober, schaffen sie es, den letzten Juden in ganz Israel umzubringen?
Nein, das nicht. Aber sie wollten den ersten Schritt gehen. In der Hoffnung, dass selbstverständlich sich andere anschließen und dass am Ende am besten die ganze arabische Welt mithilft und sich gegen Israel stellt.
Genau, sie wollten eine Israel in eine Grube führen, aus dem Israel nicht raus kann, weil von jedem Rand dieser Grube, also von allen Fronten, Verbündete kommen und mit angreifen. Das sollte ein Startschuss sein eines langjährigen Zermürbungskrieges. Dieser Krieg sollte solche Folgen haben, dass Israel nach und nach zusammenbricht. Wie ein Kartenhaus, ja, zerfällt. Auswanderung, Sicherheitsbedrohung, so dass der Alltag nicht möglich ist über einen langen Zeitraum. Und eine Zeit lang gab es auch Erfolge in dieser Hinsicht. Aber alles in einem müssen wir oder dürfen wir jetzt nach einem Jahr zurückschauen und sagen, ja, also wo steht die Hamas, wo steht der geplante, gewollte Mehrfrontenkrieg? Und beides ist nicht da, wo die Hamas es wollte. Die Hamas selbst ist zusammengebrochen. Die Kontrolle über den Gazastreifen ist verloren und sie so ist der Eindruck in Israel, die Hamas findet sich damit ab, dass sie am Tag nach dem Krieg nicht mehr über Gaza herrschen werden, zumindest nicht an der Front, von außen. Hinter der Kulisse mit wahrscheinlich, aber nicht, wie es vor dem 7. Oktober gewesen ist. Die Partner im Libanon, das ist ein iranisches Projekt seit Jahrzehnten, 3 Jahrzehnte lang, mit ungefähr 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr, also 30 Milliarden US-Dollar sind da investiert worden vom Iran. Wir haben mehrfach darüber gesprochen. Der iranische Plan ist Israel nicht direkt anzugreifen, sondern den berühmten Feuerring um Israel aufbauen, mit demselben Ziel wie die Hamas. Und die Hisbollah ist geköpft worden als Organisation. Da gibt's keine Führungsebene mehr. Da gibt's eine deutlich geschwächte, auch politische Macht, eine Feuermacht, Stärke. Das ist auch nicht mehr dieselbe Organisation. Und zwar hat es Israel in weniger als 2 Wochen geschafft. Weil, und jetzt kommt meine Behauptung, Israel ist da nicht nur taktisch vorgegangen. Es war eine strategische Entscheidung, die Nordfront zu trennen, nicht zu einer Kriegsfront eskalieren lassen, gleich von Anfang an, sich auf die Hamas zu konzentrieren und eins nach dem anderen. Und das war das kleinere Übel war der Schlagabtausch über ein Jahr. Und seit dem 1. Oktober, können wir sagen, jetzt 2024, ist die Hisbollah nicht mehr das war ja eine Speerspitze des Irans. Und jetzt ist der Iran ohne Speer. Sie müssen die Entscheidungen jetzt für die Hisbollah selbst übernehmen, direkt. Und sie müssen selbst schießen, wenn sie wollen, dass jemand auf Israel schießt. Und das ist viel mehr als Taktik.
Und was da jetzt auch passiert, also der Iran greift ja jetzt zumindest punktuell auch schon in das Geschehen ein. Und somit hat sich der Krieg ja auch nochmal um eine weitere Dimension erweitert. Aber du würdest jetzt sagen, ja, das war schon immer auch so quasi in der Strategie drin. Das kann passieren. Das war ein Szenario, womit man gerechnet hat.
Das ist eine Sanduhr, die läuft gegenüber dem Iran. Es war klar, dass eine Konfrontation unvermeidbar ist. Aber Israels, sagen wir mal, nach dem iranischen Bestreben, dass Israel mit der Hisbollah erstmal beschäftigt ist, und mit der Hamas, auch wenn die Hamas ist kein iranisches Projekt direkt, es ist nicht wie die Hisbollah, Sie wurden unterstützt, natürlich begrüßt, weil sie dieselben Ziele haben, aber sie sind nicht, fangen wir schon damit an, die Hamas sind Sunniten und der Iran ist Schiiten, sie sind nicht dasselbe. Ja, die Hezbollah ist schon vom selben, mehr oder weniger vom selben Holz geschnitzt. Aber dieser Kampf gegen die Krake mit vielen Armen, das war für Israel wäre viel schlechter gleichzeitig, als eins nach dem anderen. Ein Arm nach dem anderen abhaken und dann bleibt nur noch der armlose Kopf. Und da jetzt im Nuklearwettrennen, das bleibt immer noch eine Hauptbedrohung. Was macht Israel, wenn der Iran eine Sekunde vor einer Vollendung einer Atombombe ist, einer operativen? Aber ein ganz anderes Spiel als jetzt, als vorher. Und deswegen, Detlef, ich würde sagen, Israel hat dort in seinem Vorgehen nach einem Jahr in diesem Rückblick nicht bestrebt, wie bis jetzt nach den Spielregeln weiterhin zu spielen. Wir hatten immer nur Kampfrunden. Ja, Gaza zum Beispiel 2008, 2012, 2014. Es waren immer kleine Runden, ein paar Tage bis wenige Wochen und dann war wieder ein Abkommen mit der Hamas. Und dasselbe war auch im Norden, ein Abkommen mit der Hezbollah, das letzte Mal 2006 und so ein Abschreckungsgleichgewicht. Aber jetzt hat sich Israel dazu entschieden, nein, wir zerbrechen die Achse des Widerstands, wie die Iraner und ihre Verbündeten das nennen. Wir verändern die gesamte Ordnung im Nahen Osten und schaffen durch den Krieg mit möglichst wenig Risiko Tabula rasa, eine Möglichkeit für eine neue Architektur für den gesamten Nahen Osten. Und wer mit den Starken dabei sein will, der springt ins Boot. Stichwort Saudi-Arabien.
Ich komme gleich nochmal auf diese Strategie Israel zurück. Asaf, da müssen wir nochmal ein bisschen schärfer auch noch werden, auch was die Zukunft angeht. Aber mal eine Zwischenbemerkung. Das ist jetzt doch auch nochmal eine Frage, die ich habe. Asaf, wenn ich jetzt mal auf die andere Seite gehe und mich dann frage, da gab es ja eben auch eine Strategie. Die Hamas macht den ersten Schritt am 7. Oktober. Was ich mich die ganze Zeit frage, Asaf, ist, warum haben die anderen, also Hezbollah, Iran, nicht nachgezogen? Auch Houthis, ja? Die haben alle schön nacheinander, ja, jetzt ist der Gaza fertig, jetzt kommt die Hezbollah dran, ist die Hezbollah fertig, dann fängt der Iran an zu schießen. Das ist doch, was ist das denn für eine Strategie? Also ich hätte jetzt erwartet, dass die alle gleichzeitig losballern, um Israel so unter Druck zu setzen, was ja anscheinend auch das Ziel war, um sie in die Knie zu zwingen. Aber indem sie schön nacheinander sich in die lange Reihe gestellt haben und nacheinander sozusagen jetzt abgefertigt werden konnten, haben sie Israel ja in die Karten gespielt, oder?
Ja, das ist eine Reihe von Fehlern auf ihrer Seite. Jetzt aus Ihrer Perspektive oder Retrospektive. Erstmal fangen wir damit an, dass Yahya Sinwar die Entscheidung am 7. Oktober anzugreifen in dem Stil alleine getroffen hat. Er hat die Hezbollah nicht im Voraus informiert, über das Vorhaben schon, aber über den Zeitpunkt nicht. Und es war früher als gedacht. So war es für die Hezbollah ein echtes Dilemma. Als Nasrallah die Nachricht am 7. Oktober bekam, am frühen Morgen, musste er sich schon entscheiden, was mache ich jetzt? Sein Plan ist eigentlich der 7. Oktober gewesen im Norden. Ja, ein Massaker, eine Eroberung von Staatsgebieten Israels im größeren Stil, als die Hamas es geschafft hat. Aber Israel reagierte schnell genug militärisch an der Nordgrenze, dass er das Zeitfenster verpasst hat. Aber ich würde behaupten, hätte am 7. Oktober oder am 8. Oktober einen Befehl gegeben, so, jetzt ein Massaker mit Elite-Einheiten, die in israelische Dörfer ziehen, so, während Bevölkerung da war und Militär kaum, da hätte er wie am 7. Oktober ein viel größeres Ausmaß an Massaker erreichen können. Den Zeitpunkt hat er verpasst, hat zu lange gezögert. Und der Iran, das ist ein anderer Fall. Warum der Iran nicht selbst, ja, der Iran wollte nie in einen direkten Krieg. Deswegen hat er seine Stellvertreter aufgebaut. Das ist für ihn zu riskant. Der Iran hat ja, wir haben in einer extra Episode schon wieder einen Verweis auf eine frühere Episode von uns. Was will der Iran, hieß die Episode. Wir sind darauf eingegangen, einen direkten Krieg mit Israel und dem Westen wollte der Iran auf keinen Fall. Der Iran hat vom iranisch-irakischen Krieg gelernt, dass Kriege ins Ausland verlagert werden müssen und nicht auf iranischem Boden stattfinden dürfen. Da ist der Schaden zu groß und darum die Stellvertreter.
Das bringt mich jetzt zu dem Punkt, du hast gerade Stichwort Saudi-Arabien gebracht. Es war ja auch Teil der Strategie, wir haben es schon angedeutet, Hamas macht den ersten Schritt, Hisbollah greift an, dass andere arabische Staaten irgendwann, je länger der Krieg dauert, je höher auch die Verluste auf palästinensischer Seite sind, der Druck im Kessel sozusagen steigt und selbst neutrale Staaten, arabische Staaten oder die in der letzten Zeit sich angenähert haben an Israel, wieder umschwenken und quasi gegen Israel arbeiten. Aber auch das ist nicht wirklich passiert, oder?
Am Anfang schon, als die Emotionen hochkochten und Israel des Massakers beschuldigt wurde, Völkermord, da waren die Emotionen auf der arabischen Straße hoch genug und negativ, dass die Regierung einen Schritt zurück machen mussten. Jetzt verging die Zeit und die Öffentlichkeit hat sich auch an einen Krieg, ist unangenehm zu sagen, aber man gewöhnt sich an alles. Schau mal auch in Richtung Ukraine. Wir sind auch hier bei weitem nicht da, wo wir emotional vor über 2 Jahren gewesen sind. Stimmt? Dasselbe auch auf der arabischen muslimischen Straße. Natürlich ist da die Liebe für Israel nicht am Blühen. Aber wenn ein Jahr vergeht oder je länger die Zeit vergeht und je stärker, und da ist ein Unterschied, je stärker die militärischen und vielleicht auch noch politischen Leistungen Israels sind, desto mehr wächst das Prestige Israels, das Ansehen in der arabischen Wahrnehmung und man will zum starken Lager eher gehören. Man hat sich praktisch behauptet. Und haben wir auch in einer extra Episode darüber gesprochen. Das hat mit Scham und Stolzkultur zu tun. Wer das nicht versteht, ja, versteht einfach die orientalische Kultur nicht.
Und das, was du sagst, ist nachvollziehbar. Wir hatten auch schon darüber gesprochen und es kommt natürlich auch jetzt noch ein Punkt dazu, der Israel natürlich auch zu Recht in die Karten spielt, nachdem man jetzt mit der Hamas so umgegangen ist und jetzt auch sieht, was passiert mit der Hisbollah im Libanon, trauen sich die anderen auch nicht mehr, weil sie merken, also nee, mit Israel wollen wir uns jetzt tatsächlich nicht anlegen.
Richtig, das nennt man Abschreckung. Und das ist das Beste, was dir in diesem Teil der Erde passieren kann. Wenn du für stark, allfähig, allkönnerisch und verrückt gehalten wirst oder ungebremst gehalten wirst, du wirst gefürchtet. Und da wirst du auch noch, vielleicht nicht geliebt, aber ernst genommen und geschätzt, Wertschätzung. Und das ist ein Paradox für ein aufgeklärtes abendländisches Ohr, aber so funktioniert das im Nahen Osten.
Ja, ja. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserer Eingangsfrage und auch zu unserem Thema. Hat Israel eine Strategie? Du hast das jetzt dargestellt im Kontext, die Reaktion Israels eingeordnet als eine strategische Maßnahme. Das kann man nachvollziehen. Aber hinter dieser Frage, du hast es schon gesagt, steckt ja auch diese Kritik. Was ist denn dann nach dem Krieg? Da macht sich Israel doch keine Gedanken. Was passiert denn jetzt, ne, im Gazastreifen? Wie soll das denn weitergehen? Was ist denn da die Strategie? Also ich glaube, dahin zielt das ja auch, dass man sagt, so, Israel will nur den Krieg, die wollen die Zerstörung, sage ich jetzt mal, ne, so negativ. Aber dann, ja, nach uns die Sintflut. Da sollen die doch gucken. Ja, und bis dahin, dass das behauptet wird, ja, Netanyahu möchte ja nur seine eigene Position in Israel stärken und nutzt das quasi aus. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Aber das schwingt natürlich da auch mit. Das heißt, das ist die Frage, Asaf, was kannst du dazu sagen? Nimm uns da doch mal mit hinein in diese strategischen Fragen.
Ja, zu Recht. Aber bitte, welche Alternativen liegen auf dem Tisch? Welche Karten hat man in der Hand? Wer dann kommt mit der Vorstellung eines imaginären, friedvollen palästinensischen Staates, der nach diesem Krieg in absehbarer Zukunft entstehen sollte, das liegt nicht auf dem Tisch. Also spätestens, ja, es war schon vorher nicht wirklich, ja, aber eine Option. Aber jetzt, spätestens jetzt sieht man die Propheten des Zorns, die hatten recht. Das Risiko ist existenziell. Nicht vielleicht für den israelischen Staat, aber für israelische Bürger und Gemeinden. Du kannst nicht neben einem Staat leben, der entweder per Putsch, wie es im Gazastreifen der Fall war, dann islamistisch gesteuert wird oder regiert, oder per Wahlen, wie es überall in den palästinensischen Gebieten war. Die Hamas, zur Erinnerung, ist die größte Partei nach wie vor. Wer garantiert dir, dass über demokratische oder nicht demokratische Wege Gaza in groß sich entwickeln wird, in Judäa und Samarien, im Westjordanland? Das ist utopisch. Das ist in absehbarer Zeit utopisch. Ich will nicht langfristig, über mehrere Generationen können wir nicht blicken. Ist auch vielleicht besser so. Aber in absehbarer Zeit ist es absolut undenkbar. Auch innerisraelisch, innerpolitisch und international sehe ich das auch nicht passieren. Von daher, wer das meint, ja, wir setzen uns alle an einen runden Tisch. Das ist doch die beste Alternative zum Krieg. Und da gibt es Croissants und Kaffee. Und nachher, was macht man noch da bei so fröhlichen Events?
Ja, man hat ganz viel Smalltalk und wie geht's in deiner Familie und man shake hands und ja.
Und nachher stellt man das Licht aus und gut war's. Und nein, das ist keine Option. Es ist nicht möglich. Du hast keine willigen, keine fähigen Partner. Ich denke aber, das heißt nicht, dass man sich in eine Ecke zurückziehen darf und sagt, ja Gott, dann bleiben wir einfach nur noch mit dem Militär zugange. Und alles andere kann ja warten bis ja in die Ewigkeit. So nicht. Jetzt muss man das militärische Erfolgreiche, das Momentum nutzen. Da kommt die große Stunde der großen Politiker. Und diese wiedergewonnene Vormacht übersetzen in Verträge. Aber Verträge mit denen, die du Verträge machen kannst. Zum Beispiel, Saudi-Arabien wäre der wichtigste Player, der wartet drauf, er symbolisiert immer wieder, wir stehen um die Ecke und warten drauf. Gleich möchte ich kurz den Kronprinz zitieren. Aber es gibt auch andere Staaten, die nachziehen würden, sie warten vorsichtig auf, was passiert. Und das ist tatsächlich die neue Architektur im Nahen Osten, ein Gegengewicht zu den islamistischen Radikalen, angeführt vom Iran. Das heißt nicht, dass eine militärische Auseinandersetzung mit dem Iran ausbleibt. Dass irgendwann wird es drankommen, aber das kann Israel oder will Israel nicht alleine machen.
Ja, richtig.
Darf ich den saudischen Kronprinz zitieren? Er sagte, MBS nennt man ihn, Mohammed bin Salman. Ein junger Mann, Anfang bis Mitte 30, sagte in einem Interview neulich, mir persönlich ist das egal, was in Gaza passiert. Ich wiederhole es, mir persönlich ist Gaza egal.
Was? Krass.
Aber meiner Straße, meinem Volk ist es nicht egal. Sie haben Mitleid und wollen eine gute Zukunft für Gaza. Und deswegen muss ich das als Bedingung stellen und sagen, ich mache einen voll diplomatische Beziehungen zu Israel. Ich unterschreibe einen Normalisierungsvertrag, aber wir müssen irgendeine Lösung finden in der palästinensischen Frage. Und das sind sehr differenzierte Töne, wenn er sich erlaubt, das so zu sagen, mir persönlich ist es egal, dann weiß er, dass er nicht alleine da ist und dass es genug Menschen gibt im Nahen Osten, die Interesse haben, die gemäßigten Kräfte zu stärken. Und ich sage noch etwas, das ist für ein Salon in Westeuropa, für ein deutschsprachiges Ohr ist das nicht salonfähig. Das gibt's aber in anderen Kulturen ist es anders. Und jetzt komme ich ganz vorsichtig, aber ich benenne das Kind beim Namen. In diesem Krieg, dank der Entwicklung der Technologie, das ist das erste Mal in der Geschichte, ganz bestimmt in der modernen Geschichte, dass Gruppierungen von Barbaren Staaten herausfordern, die viel, viel stärker sind als sie. Hamas und Hezbollah und Houthi sind barbarische Gruppierungen. Und das meinte ich mit ein deutsches oder auch ein Schweizer Ohr kann es kaum hören. Leute, wenn es in manchen wegen politically correct ist, nicht möglich ist, etwas zu sagen, tabuisiert wird. Ich kann es verstehen, es gibt auch viele Themen, die tabuisiert werden. Ich will es auch gar nicht werten. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt Barbaren. Und am 7. Oktober haben wir Barbaren gesehen, unterwegs und auch auf der offenen Straße in Gaza und sonst wo. Es ist Barbarismus pur. Es gibt auch Böses. Das gibt's auch. Und diese Gruppen haben dank des Einsatzes eines Staates, vor allem des Irans, sie kamen zu Technologien, die eigentlich nur Staaten vorbehalten waren. Und sie schaffen das mit ihrer radikalen Ideologie und Opferungsbereitschaft, auch von sich selbst, sie schaffen es, zivilisierte, kultivierte Staaten, Menschen dazu zu zwingen, etwas zu tun, was zivilisierte Menschen niemals wollen, nämlich in einen Krieg gehen. Den Betrieb und die Familie und die Schule und alles liegen lassen, in Uniform anziehen und in den Krieg gehen und das Leben aufs Spiel setzen. Das wollen Zivilisierte nicht. Dieser Krieg ist von Bedeutung bei weitem nicht nur für Israel, weil solche barbarische Gruppen auch andere Gesellschaften herausfordern möchten. Mit Gewalt. Und das, wie das ausgeht, trägt eine Botschaft an die gesamte Menschheit. Im Fall der Fälle sind auch Zivilisierte dazu in der Lage, mit Gewalt zu antworten und die ist dann stärker. Pass auf, was du machst.
Das war jetzt sehr, sehr hilfreich, Asaf. Vielen Dank für diese Darstellung. Du hast es wirklich auf den Punkt gebracht und auch durch die Konnotierung das Wording ist hier schon entscheidend. Und ja, es ist vielleicht in manchen Zeitungsartikeln und in manchen Runden nicht salonfähig, wie du sagst. Aber hier sind wir in einer Sendung, wo wir Dinge auch beim Namen nennen. Natürlich nicht unkritisch. Man kann uns da auch kritisieren und uns konstruktives Feedback gerne auch schreiben. Und ich möchte das hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Auch gerade bei diesem Thema hat Israel eine Strategie. Wir haben hier einiges jetzt schon dargestellt und besprochen. Schick doch uns deine Fragen, deine Ergänzung. Und dann können wir in einer späteren Sendung auch da nochmal gerne darauf eingehen. Ich fand das jetzt sehr hilfreich. Du schaffst es, Asaf, die Dinge immer wirklich herunterzubrechen, auf den Punkt zu bringen. Und ich setze jetzt da nochmal an, also Kronprinz Saudi-Arabien, mir ist Gaza egal. Also ich sage das jetzt mal so platt. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Also ist das, wenn man jetzt die Staaten ringsherum geht, gehen wir mal noch nach Jordanien. Wir hatten es im Update, die haben jetzt, als der iranische Beschuss war, anscheinend auch mitgeholfen, iranische Raketen abzufangen. Und der Iran hat dann angedroht, dass das beim nächsten Angriff auch diese Staaten, die Israel unterstützen, beschossen werden. Ist das schon so ein Zeichen dafür, dass sich da auch arabische Staaten, sage ich jetzt mal, solidarisieren mit Israel?
Ich weiß nicht, ob das Solidarisieren ist. Ich glaube, Solidarität ist da weniger im Vordergrund. Ja, es ist nicht die Motivation oder nicht die Hauptmotivation, sondern es ist ihr Interesse, Stabilität zu bewahren in der Region. Und die Stabilität, die verstehen auch die dunkelsten Regime im Nahen Osten. Ich sag mal, in Syrien versteht auch Bashar al-Assad, der syrische Staatspräsident, wie Israel tickt, weil Israel ein Staat ist, ein demokratischer, ein westlicher. Israel ist transparent. Was Israel will, was Israel macht, wie es handelt, ist meistens berechenbar, so wie die meisten Staaten handeln würden in so einer Situation. Und sie checken das auch ganz genau, wer zur Destabilisierung führt, welche Gruppierungen auch, zum Beispiel, wenn wir schon bei Assad sind, welche Gruppierungen ihn gefährden. Und dann muss man zwischen den Tropfen irgendwie laufen, möglichst ohne nass zu werden. Du hast Jordanien benannt, für das jordanische Königshaus ist das oberste Ziel, die Stabilität in Jordanien zu bewahren. Das ist Innenpolitik. Dort, sagen wir mal vorsichtig, sitzt das Königshaus auf einem Pulverfass. Natürlich müssen sie ein Doppelspiel und heuchlerisch vorgehen. Sie können nicht nach außen sagen, wir möchten Israel unterstützen, weil es ist besser, wenn Israel da ist. Das können sie sich nicht erlauben. Aber de facto ist das die Linie.
Ja, das ist alles sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke, Asaf. Wenn wir jetzt nochmal abschließend, ich schaue so auf die Uhr, sind schon bei unserer halben Stunde angekommen, aber es war mega spannend, die Zeit läuft so runter. Aber wenn wir jetzt nochmal auf diese Eingangsfrage zurückkommen, hat Israel eine Strategie, können wir sie mit Ja beantworten? Wenn wir also das zusammenfassen, was wir besprochen haben, da ist eine Strategie, man muss das im Kontext sehen. Kommen wir nochmal so auf diese eine Schlussfrage, die ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer ja auch bewegt. Wenn es tatsächlich mal zu einem runden Tisch kommen würde, nach Kriegsende, ja, wo, auch wenn wir uns das jetzt noch nicht vorstellen können, aber wo vielleicht auch Vertreter verschiedener Parteien und Organisationen, die im Konflikt beteiligt sind, zusammensitzen, was wäre denn Israels Strategie für einen nachhaltigen Frieden? Also Frieden, wir haben es gehört, Frieden ist immer in Anführungsstriche, denn ob jemals wirklich Frieden im Sinne von Frieden dort möglich ist, das sei dahingestellt. Aber wir wissen jetzt, also vielleicht in diesem Sinne Frieden, das Schweigen von Waffen und von Terror. Frieden, ein Nichtkrieg, genau. Ja, was nicht Frieden ist, das meinen wir nicht. Aber darüber reden wir jetzt. Also, das wäre ja schon mal ein erster Schritt. Aber was wären so ein paar Eckpunkte dann in Israels Strategie? Vielleicht können wir damit, auch wenn es noch vage formuliert ist, so von deiner Seite, Asaf, vielleicht können wir damit schließen.
Da braucht man in der Region ein Bündnis mit mehreren Staaten, die Stabilität der Staaten selbst wollen, die gemeinsam gegen radikale Gruppierungen oder auch, in dem Fall ist es ein Staat, der radikale Staat dahinter, den Iran, vorgehen und seine Pläne verhindern. Ich mache es fest an einem Beispiel, der Libanon. Israel hat nie einen Konflikt mit dem libanesischen Staat gehabt. Im Gegenteil, Israels Problem im Libanon ist Libanons Schwäche, weil radikale Gruppierungen den Libanon, das Staatsgebiet, nutzen, seine Schwäche ausnutzen, um Israel anzugreifen. Ein starkes Libanon mit einer starken Armee, mit einem funktionierenden Parlament, mit einer funktionierenden Wirtschaft, das wäre das Beste, was man gewinnen könnte. Und da wäre Israel an einem runden Tisch, bin ich mir ganz sicher, voll dabei gegen die radikalen Gruppierungen.
Asaf, ich habe selbst iranische Freunde, und habe gestern von einem Freund aus Stuttgart eine Meldung gelesen von Iranern, die in Stuttgart eine Kundgebung veranstaltet haben, um deutlich zu sagen, wir distanzieren uns von dem Vorgehen des iranischen Staates gegen Israel. Wir sind Freunde Israels. Wir stehen auf der Seite Israels. Wir sind gegen dieses Vorgehen. Und ich nehme das jetzt mal so als ein Beispiel dafür, wenn das passiert, dass ein Bündnis entsteht zwischen den Staaten, so wie du sagst, wo es vielleicht hier und da schon die ersten Anzeichen gibt, wo schon die ersten Bewegungen stattfinden. Und wenn solche Beispiele, auch in Deutschland, wo Menschen auf die Straße gehen, wir haben viele Pro-Palestine-Veranstaltungen, das haben wir massiv. Aber wenn das noch mehr passiert, dass Menschen sich wirklich auch solidarisieren, aus was für Gründen auch immer, dann sind das starke Signale, die hoffentlich dazu beitragen, dass es bald zu einem Nicht-Krieg im Nahen Osten kommt. Asaf, ich danke dir nochmal ganz herzlich für deine Expertise in der heutigen Sendung. Und wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern und sagen bis zum nächsten Mal.